Es gibt ja nach wie vor auf politischer Ebene so dieses komische Vorurteil, ja, wenn die hochschulisch werden, dann arbeiten die nicht mehr in der Versorgung. Das ist Unsinn. Kein Mediziner, ja, muss sich vorwerfen lassen, einen Hochschulabschluss gemacht zu haben. Die haben
Antwort, und dann nicht in der Versorgung tätig zu sein.
Nicht in der Versorgung tätig zu sein. Was ist das denn?
Hallo, ihr hört UP-Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Seit 1980 schon und damit über 40 Jahre gilt das Berufsgesetz für die Logopädie. Das ist gar nicht mehr zeitgemäß, sagt die Logopädin Dietlinde Schrei-Dern vom Arbeitskreis Berufsgesetz Logopädie-Sprachtherapie. Ihr hört sie mit ihren Argumenten jetzt im Gespräch mit UP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner. Gute Unterhaltung.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Wellner und ich begrüße heute Dietlinde Schrei-Dern bei mir. Hallo, Frau Schrei-Dern.
Hallo, Frau Wellner.
Sie haben Ihre Ausbildung gemacht von 83 bis 86 und sind dann unmittelbar in die Lehre eingestiegen und waren, viele Kolleginnen und Kollegen werden Sie kennen, in Aachen sehr lange an der Lehranstalt für Logopädie. Berufspolitisch sind Sie schon lange engagiert. Zwischendurch waren Sie auch Präsidentin des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. Und seit 10 Jahren sind Sie Sprecherin des Arbeitskreises Berufsgesetz. Zu diesem Thema sprechen wir heute. Ja. Denn ich habe gesagt, vor 10 Jahren, Sie feiern jetzt Ihr erstes rundes Jubiläum. 2016 hat sich dieser Arbeitskreis gegründet. Und ich würde gerne von Ihnen erfahren, wie es zu dieser Gründung damals kam.
Grund zum Feiern ist es ja eigentlich eher nicht. Es wäre schön gewesen, wenn wir es nicht feiern müssten. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Ja, wie ist es dazu gekommen? Die Gründung des Arbeitskreises hat eine ziemlich lange Vorgeschichte, die natürlich mit meiner Person zu tun hat. Sie hatten erwähnt, ich war ja zweimal Präsidentin, auch in den 90er Jahren. In den 90er Jahren war ich im Bundesvorstand und da gab es schon Bestrebungen aller Therapieverbände, also auch Physio und Ergo, die hochschulische Ausbildung als Ziel in die Berufsgesetze zu schreiben. Und da haben die Verbände die sogenannte AGMTG gegründet, steht für Arbeitsgemeinschaft der Medizinalfachberufe in Therapie und Geburtshilfe. Die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber die war wirklich erstmal total engagiert. Also hat gedacht, oh, wir bauen ein interdisziplinäres Studiengangskonzept. Wir haben ein wissenschaftliches Institut in Niedersachsen gefunden, das uns unterstützt hat und haben in der Tat schon tatsächlich so eine erste Studiengangskonzeption auf den Weg gebracht und mussten dann leider erleben, dass sich das Institut wieder zurückgezogen hat. Mhm. Niedersachsen ist so ein Land, so ein Bundesland, was sehr gerne neue Berufe für sich erfindet. Nicht? Also von daher gesehen war das so ein Ansatzpunkt, das fand ich ganz spannend. Und das mag auch erklären, dass es in Niedersachsen schon damals parallel zu Logopäden 2 andere Berufe in unserem Bereich gab, die auf Ebene von Niedersachsen gearbeitet haben. Das waren einmal die Sprachtherapeuten Oldenburg. Das ist jetzt eine Ausbildungseinrichtung für nach Logopädengesetz. Und die Atem-, Sprech- und Stimmlehrer Bad Nenndorf. Also es waren immer 3 unterschiedliche Berufe da tätig, schon damals. Ist halt zu erklären mit Niedersachsen. Die haben das immer gerne gemacht. Ich glaube, das machen die heute noch. Es war ein bisschen verwirrend. Ja?
Okay.
Die Sprachtherapeuten Oldenburg, da ist es dann gelungen, in Gesprächen die zu überreden. Die sind dann alle in den Berufsverband gekommen und haben sich dann dem Logopädengesetz angeschlossen. Das war für die ganz gut. Dann konnten die überall arbeiten, während die Atemsprech- und StimmlehrerInnen, die mussten dafür eher erstmal kämpfen. Nicht? Mhm. Ja, dann auch im Rahmen von, wie heißt das noch, Paragraph 124 SGB V zugelassen worden. So, das war so quasi diese Vorgeschichte in den 90ern. Das Ganze hat sich dann irgendwie komplett aufgelöst und dann ist es so gewesen, dass wir im Grunde genommen dann irgendwie als Gruppe, als LogopädInnen irgendwie auf uns zurückgeworfen waren. Ne?
Okay.
Und wenn man dann nochmal so denkt, der Modellstudiengang in Aachen, der ja 91, 92 gestartet ist, der wurde quasi in den Regelstudiengang überführt, wie diese AGMTG sie aufgelöst hat.
Okay.
Und Monika Rausch, die wurde ja Präsidentin. Die war ja im Zeitraum 2002 bis 2011, glaube ich, war die Präsidentin. Die hat sich auch die hochschulische Ausbildung auf die Fahnen geschrieben. Man einfach so sagen, weil die gesagt hat, also der Beruf muss ja eine Perspektive haben. So, und
Gilt ja heute noch, ne?
ne, das gilt nach wie vor. Und wie die Monika dann aufgehört hat, gut, dann gab es eben halt eine schwierige Interimsphase, aber im Grunde genommen bin ich in dieser Tradition dann quasi zum zweiten Mal Präsidentin geworden, weil meine Bewerbungsrede damals, die ging nur darum, dass ich gesagt habe, also entweder wir schaffen grundsätzlich ein neues Gesetz mit hochschulischer Ausbildung, dann sind wir aus diesem ganzen Vergütungsschlamassel raus, weil es ist ja so, der GKV-Spitzenverband, mit dem dann auch diese ganzen Strukturen ausgehandelt werden, der orientiert sich natürlich an dem beruflichen Status, das heißt an der Eingruppierung in das Tarifsystem. Und solange wir mehrheitlich da festgetackert sind, da können wir noch so sehr uns bemühen oder darlegen, warum eine Berechtigung zu besser. Das nützt ja alles nichts. Am meisten hat diese Situation auch natürlich unsere lieben Kollegen und Kolleginnen der akademischen Sprachtherapie geärgert. Die waren ja, die hatten dann zwar für sich erkämpft, diese Zulassung nach 124 SGB V, wurden aber natürlich genauso blöd bezahlt wie die Logopäden. Also gleiche Leistung, gleiche Bezahlung. Eigentlich schon konsequent. So, und das hat aber trotzdem, würde ich mal so sagen, die Annäherung, also zwischen der akademischen Sprachtherapie und den Logopädinnen, die ist dann auch so in den also so um 2010 bis 12 entstanden. Also eigentlich noch als Nachwehen von Monika, so ein bisschen. Ich glaube, die hat da auch ganz viel noch gemacht. Auf jeden Fall gab es schon ein gemeinsames Papier 2013 zu Standards für den Erwerb klinisch-praktischer Kompetenzen in der Logopädie-Sprachtherapie. So. Diese Verständigung, ich glaube, die hat dazu beigetragen, dass die akademische Sprachtherapie dann offen war für so eine Art Kooperation. Nicht? Das ist ja ein sehr großer Verband, da sind viele Menschen drin. Und deswegen habe ich dann so gedacht, wie ich dann Präsidentin war. Das war ja 2014 und dann 2015 musste ich mich erstmal so ein bisschen sortieren. Und dann 2016 habe ich gedacht, so, jetzt überlegst du mal, wie du das zügig angehst. Nee, 2015 war das. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, okay, guck, dass du sie alle an einen Tisch kriegst. Weil das ist letztendlich die einzige Chance, die wir haben, uns nicht in irgendwelchen kleinen Scharmützeln zu verlieren, sondern uns auf ein gemeinsames Ziel zu verständigen. Man kann gerne über den Weg streiten, die Wege sind ja immer unterschiedlich und so weiter. Und letztendlich hat sich das als sehr tragfähig erwiesen. Das von Beginn an waren DBL, DBS und DBA ja mit drin. Logo Deutschland habe ich erstmal gar nicht eingeladen. Und zwar deswegen, weil die das ja überhaupt nicht in ihrer Satzung verankert hatten. Hatten die gar nicht als Ziel. Deswegen habe ich gedacht, dann brauche ich die auch nicht einladen, wenn die das sowieso nicht als Ziel haben. Aber die sind ja später zu uns gestoßen, weil auch bei denen im Grunde genommen klar war, im Prinzip ist das eine gute Aktion, nicht? Und sind seitdem auch an Bord, genauso wie die Hochschulen über den Hochschulverbund Gesundheitsfachberuf, die Lehrlogopädinnen über den BDSL. Das ist super, dass sie alle mitmachen. Die Kollegen, Kolleginnen der Modellstudiengänge, die so viele Erfahrungen hatten, dann die der akademischen Sprachtherapie und natürlich die Studis. Ja? Also wir haben Anfang an geguckt, dass die Bundesstudierendenvertretung des DBL mit an Bord war. Das ist so quasi der einzige Verbund gewesen, Studis, an den ich mich habe wenden können. Wenn es noch einen anderen gegeben hätte, hätte ich den auch eingeladen. Aber die akademische Sprachtherapie hat das so nicht vergleichsweise. Na, das finde ich auch ganz spannend. Und so dass alle an einem Tisch sitzen und dadurch, dass ich um die Grenzen meiner Kompetenzen weiß, habe ich dann von vornherein dann auch noch mir gedacht, okay, holst du dir den Gerd Igel, das ist ein versierter Verbandsjurist, der ist mittlerweile ja auch emeritiert oder so, nicht? Holst du dir den an eine Seite, der kann dich beraten, wenn irgendwas ist oder so. Und das ist wirklich richtig gut, weil der mich sicherlich auch davor bewahrt hat, in die eine oder andere Falle zu tappen. Und so ist es dann letztendlich im Januar 2016 zur Gründung dieses Arbeitskreises gekommen. Und ganz ehrlich, ich war überwältigt von dem positiven Feedback. Also ich habe ganz unschuldig, in Anführungszeichen, habe ich Anfang Dezember, habe ich mich an alle gewandt, habe da meine Mail geschickt und habe gesagt, wer macht mit? Und ich habe ja schon das Datum gesetzt gehabt. Alle waren da. Unglaublich, oder?
Was meinen Sie, ist es das gemeinsame Ziel gewesen, was Sie ausgesprochen haben, dass eben dann gesagt wird, okay, wir sitzen, so unterschiedlich die Wege auch sind, einfach alle in einem Boot und wir haben alle dasselbe Ziel.
Genauso ist
Das
das.
ist die Gelegenheit.
Ich habe da offensichtlich irgendwo einen Nerv getroffen. Ja.
Ja.
Und seitdem ist das wirklich bei allen Diskussionen, die wir haben, bei allem, och, was weiß ich, wir können uns auch gut fetzen oder so, ne? Trotzdem, das ist wirklich eine richtige Einheit. Ich glaube, wir haben zuweilen in Gesprächen schon unsere Gesprächspartnerin dadurch beeindruckt, dass egal wer spricht, es geht immer in die gleiche Richtung. Ich würde mal sagen, das Wichtigste ist, die sollen die hochschulische Ausbildung im nächsten Berufsgesetz festschreiben. Und wie das aussehen kann, wie eine, was weiß ich, Studienordnung oder Ausbildungs- und Prüfungsverordnung aussehen kann, dazu haben wir Vorschläge schon mal. Wir haben das ja schon alles unterbreitet, ne? Aber das ist schon toll, das zu sehen, diese Einheit.
Total, gerade weil da ja Verbände auch drin sind, die sonst nicht immer einer Meinung sind und eben auch mal wirklich konträre Positionen einnehmen.
Aber natürlich.
Ne, es ist ja so, also das erinnert mich so ein bisschen an den Deutschen Pflegerat, wo die verschiedenen Pflegeverbände zusammen sind, die eben da in dem Punkt auch ihre sonstigen Meinungsverschiedenheiten beiseite legen können, um dem einen gemeinsamen Ziel nachzugehen, ist es ja bei dem Arbeitskreis Berufsgesetz offensichtlich auch so. Jetzt haben Sie gesagt, wie es zur Gründung kam, vor 10 Jahren, und ja, ich schließe mich an, es ist eigentlich kein Grund zum Feiern, weil wir alle gehofft haben, dass wir schon weiter sind in diesem Bereich. Für alle anderen, die nicht aus dem logopädischen, sprachtherapeutischen Berufen kommen, die Ergos und Physios und Podologen und alle anderen fragen sich jetzt gerade vielleicht, okay, da sind schon Berufe genannt worden wie LogopädInnen, akademische SprachtherapeutInnen und Atemsprech- und StimmlehrerInnen und noch einige andere, die ja noch gar nicht erwähnt worden sind. Frau Schreidern, was ist denn das Besondere an dieser Vielzahl an Berufen in der Logopädie-Sprachtherapie?
Also, es gibt in keinem anderen Berufsfeld, therapeutischen Berufsfeld, so viele unterschiedlich ausgebildete BehandlerInnen. Das ist historisch bedingt. Das ist relativ einfach. Ja, warum sind auf einmal so viele akademische SprachtherapeutInnen da? Die heißen auch klinische Linguistin oder Batholinguistin oder wie auch immer, je nachdem, wie der Studiengang ausgerichtet ist und wie der seinen Abschluss definiert hat. Ist völlig wurscht. Wieso ist es dazu gekommen? Das ist relativ einfach. Und zwar haben jetzt SprachheilpädagogInnen immer auch quasi nachmittags, wenn sie ihre Schule beendet haben, therapeutisch mit Kindern gearbeitet. Ich sag mal so in der BRD. Ich will jetzt hier nicht das Fass BRD, DDR, nee, aber in der BRD war das. Von daher gesehen hatten die von vornherein auch den Anspruch, ihre sprachgestörten Kinder, egal welcher Couleur, die natürlich therapeutisch weiter zu versorgen. So. Und das ist im Grunde genommen eigentlich auch ganz normal Usus gewesen. 50er, 60er Jahre waren ganz stark davon geprägt. So in den 70er, 80er Jahren entwickelte sich das dann immer weiter. Das hat natürlich in der Sprachheilpädagogik auch eine Geschichte, die ist ja auch schon ziemlich alt. Da möchte ich mich auch nicht mit aufhalten. Aber bleib jetzt einfach nur mal so an dem Status quo BRD. Die sind dann immer stärker eigentlich auch in den therapeutischen Bereich reingewachsen, wenn man so will, und haben dann in den 80er Jahren eigentlich sich sehr stark, also auch von den Studiengängen, versucht, in Richtung Therapie weiterzuentwickeln. So, und das ist von Seiten des Berufsverbandes damals auch nicht sehr begrüßt worden, weil die gesagt haben, hört mal ihr, wir haben hier ein Bundesgesetz und die Therapie ist bundeseinheitlich per Gesetz, Logopädengesetz geregelt und das, was ihr macht, ist was komplett anderes. Ne? Ihr betrachtet genau ein Segment, ihr seid vielleicht sehr gut in dem oder dem Bereich, aber ihr habt nicht die breitbasige logopädische Ausbildung. So. Und da gab es dann immer ein ziemliches Scharmützel, kann man nicht anders sagen. Und letztendlich ist es so, dass der GKV-Spitzenverband die deswegen zugelassen hat damals, in den 2000ern ist das passiert, oder End 90er, Anfang 2000er, weil es ein Versorgungsproblem gab. Das heißt also, im Endeffekt haben die gesagt, hört mal, wir arbeiten ja schon in dem Bereich. Es hatten sich eigentlich auch immer mehr eigentlich in diesen Versorgungsbereich eingeklinkt und haben da gearbeitet. Und der DBS hat versucht, das natürlich in irgendeiner Form zu regeln, seine Mitglieder dahingehend zu unterstützen. Es gab ja noch ganz viele andere kleine Teilberufsverbände, ne? Die gibt es auch immer noch irgendwie, aber die sind jetzt integriert in den DBS, muss man sagen. Die haben dann im Grunde genommen eigentlich diese Regelung in 124 SGB V durchgesetzt, nach der bestimmte Studiengänge unter bestimmten Voraussetzungen, und das war eben halt Praxisnachweis, zugelassen werden. Und das ist eine Geschichte gewesen, ja, das weiß ich noch, das war ein ziemlicher Klopper, wie das passiert ist. Das war nicht schön, einfach weil damals der DBL versucht hat, das ja zu verhindern, dass das passiert. Aber der GKV-Spitzenverband hat das gemacht und seitdem gilt diese Regelung. Aber das ist natürlich eine Regelung, die steht so ein bisschen auf tönernen Füßen, nicht? Weil die kann ja auch jederzeit irgendwie wieder rückgängig gemacht werden. Und das ist ja theoretisch alles denkbar. Ist was völlig anderes, als ein bundeseinheitliches Gesetz zu haben, nachdem du deine Ausbildung gemacht hast, wo du zugelassen bist, wo du eine gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung. Es ist völlig anders. So, und aber es erklärt eben halt, woher es kommt, ne? Also wir haben dann auf einmal, im Moment sind es im Blick 8 zugelassene Studiengänge, 2 Studiengänge der Logopädie, die wir haben. Und dann haben wir die Ausbildung an der Berufsfachschule nach Logopädengesetz und die Ausbildung der Atem-, Sprech- und Stimmlehre. Also sind es 12 verschiedene Ausbildungswege, mehrheitlich hochschulisch. Das ist das Bekannte. Das gibt es in keinem anderen Feld. Ja, und
Das
vielleicht.
stimmt.
Na, und vielleicht, warum ist das eigentlich so, auch für die anderen? Das ist relativ simpel. Das liegt an unserem Beruf. Das heißt, wir arbeiten in einem Bereich, der letztendlich, also wir sprechen viel, merkt man ja an mir, ne? Also aber wir beschäftigen uns ja mit Sprache. Sprache ist Gegenstand unserer Tätigkeit, eine hochkognitive Funktion. Ja, und die eine Besonderheit eben halt der Gegenstand Sprache. Ja, und dass wir Gegenstand Sprache haben, ist ja sogar schon seitens der Gesundheitsministerkonferenz gesondert erwähnt worden, weil an unserem Beruf werden spezifisch sprachliche Kompetenzen formuliert. Also wir müssen besser sein als die anderen, sozusagen quasi. Ja, und das, was uns natürlich auch in der Besonderheit von Physio und Ergo abgrenzt, ist, wir haben von Beginn an die Diagnostik als Teil unserer Kompetenz sogar im Logopädengesetz festgeschrieben. Gut, das redet von Befunderhebung, damit kein Mensch merkt, dass das, ne, also albern. Aber so, und das grenzt uns tatsächlich ab. Und letztendlich hat das auch dazu beigetragen, das ist auch etwas ganz Interessantes. Wir haben viel Aufklärungsarbeit geleistet in den 10 Jahren, nämlich darüber aufzuklären, dass wir die diagnostische Kompetenz haben und sie ja auch mittlerweile vergütet wird. Ja, und zwar nicht als Teil der Therapieverordnung, sondern extra. Ja. Und das ist wirklich eine Besonderheit, würde ich mal sagen. Und ich ehrlich gesagt, ich finde es ganz bedauerlich, dass bei der Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Heilmittelverbände, Vorläufer von SAV, damals die Truppe nicht auf diesen Zug aufgesprungen ist, dafür zu kämpfen, dass die Physios und die Ergos auch die Diagnostikposition kriegen. Das war von vornherein klar. Das war von vornherein klar. Ja, das war echt schade, ne? Weil ich finde, das ist ein Fund, mit dem wir heute argumentativ natürlich auch unterstreichen können, über welche Kompetenzen wir schon jetzt verfügen und sie ausüben. Ja,
Das
also
stimmt.
Richtung geht gegangen. Ja, das ist einfach so.
Sie haben ja jetzt erklärt, wie es zu der Gründung damals kam von vor 10 Jahren. Wir wissen jetzt, wie sich dieser Heilmittelbereich zusammensetzt, aus welchen Berufsgruppen, die eben in der Versorgung tätig sind. Natürlich nicht nur in der Versorgung, auch in der Lehre und Forschung, aber es geht ja auch um die Versorgung. Und Sie haben gesagt, damals gab es eben einen Punkt, wo es um das Versorgungsproblem ging. Das Versorgungsproblem haben wir ja jetzt auch
Immer.
Immer noch, das ja, flammt ja seit einiger Zeit wieder auf. Jetzt ist die Frage, wozu brauchen wir denn überhaupt ein neues Berufsgesetz?
Wozu wir das brauchen?
Genau, wozu brauchen wir das?
Es versteht sich von selber, dass ein 46 Jahre altes Gesetz nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Also das ist eine rein historische Geschichte. Das kann ja gar nicht mehr funktionieren. So, aber wozu brauchen wir das? Wir brauchen das eigentlich, um die schon bestehende Realität abzubilden. Das sage ich mal so. Die Realität von heute. Wir gehen davon aus, dass schon jetzt mehr als 50% aller in der Versorgung arbeitenden TherapeutInnen über einen Hochschulabschluss verfügen. Damit liegen wir, wenn man jetzt mal an diese unsägliche Empfehlung des Wissenschaftsrates liegt, ja weit über den geforderten 20%. Und wenn man sich dann anschaut, ich habe ja eben von diesen 12 Ausbildungswegen gesprochen, es ist klar, dass das so ist, weil wenn die hochschulischen Ausbildungsgänge die berufsfachschulischen überwiegen, also das muss sich ja einfach so entwickeln. Das kann ja gar nicht anders sein. Und wir können auch sehen, dass zum Beispiel die Berufsfachschulen, wenn ich jetzt mal in dem Segment Berufsfachschule bleibe, diese Berufsfachschulen, die haben sich ja schon ganz lange auf den Weg gemacht, genau diesen Prozess mit anzustoßen. 80% der Einrichtungen, ich führe immer so eine Statistik, ja. 80% der Einrichtungen haben eine Kooperation mit einer Fachhochschule, um attraktiv für ihre Leute zu sein, möglichst entspannt auch noch einen Bachelorabschluss zu machen. Und das tut dann offensichtlich auch die Mehrheit. Wir wissen aber nicht, wie viele, einfach weil, ich sag mal so, die ganzen Länderstatistiken oder auch die Bundesstatistik, die interessieren die Abschlüsse gar nicht. Die gehen nach wie vor immer noch nach der gesetzgeberischen Grundlage und die erfassen in sehr unzureichendem Maße eigentlich die Qualifikation der Behandler. Deswegen gibt es ja auch nach wie vor, es gibt ja nach wie vor auf politischer Ebene so dieses komische Vorurteil, ja, wenn die hochschulisch werden, dann arbeiten die nicht mehr in der Versorgung. Das ist Unsinn. Kein Mediziner, ja, muss sich vorwerfen lassen, einen Hochschulabschluss gemacht zu haben. Die haben alle
Und dann nicht in der Versorgung
und
tätig zu
nicht
sein,
in der
ja.
Versorgung tätig zu. Was ist das denn? Das ist doch wirklich, aber es liegt an einer unzureichenden Statistik, muss man sagen. Wobei ja in der Zwischenzeit auch durch den, das nennt sich HGQ-Plus-Studie vom Wissenschaftsrat, das ist so eine, der Versuch über die Erfassung der Hochschulstudiengänge ein Bild, sich ein Bild über die Anzahl der des Hochschulangebotes in den unterschiedlichen Bereichen zu machen. Und da haben die im Grunde genommen eigentlich schon 2022 war das, haben die festgestellt, dass zum damaligen Zeitpunkt um die 40% die Akademikerquote schon bei um die 40% lag. So. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Studie ist etwas unzureichend angelegt, weil nicht alle Studiengänge berücksichtigt worden sind. Das habe ich denen zurückgeschrieben, das fanden die nett, aber davon wird so eine Studie nicht geändert, ja. Ist ein bisschen,
Schade.
ja, ist, aber ich sag mal so, selbst wenn auf Ebene des Wissenschaftsrates in einem Segment, in einer Studie schon von so hohen Zahlen ausgegangen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, ist das, was wir schätzen, auch aufgrund der Mitgliederzahlen in den Verbänden und dem Qualifikationsgrad, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt schon deutlich über 50% liegen, sehr groß. Das heißt, so ein Berufsgesetz muss im Grunde genommen dazu beitragen, dass endlich der mindestens der bestehende Zustand jetzt erreicht wird und eine Teilakademisierung wäre ein kompletter Rückschritt, weil die haben wir ja. Die brauchen wir nicht in ein Gesetz gießen. Das ist Unsinn. Das ist einfach Unsinn.
Also der Arbeitskreis Berufsgesetz, Sie haben es ja, und dazu kommen wir jetzt gleich, meine Frage, was haben Sie denn in den letzten 10 Jahren seit der Gründung erreicht? Sie haben es ja
Ja.
am Anfang auch schon angedeutet, was Sie, also wenn es jemandem an konkreten Vorschlägen mangelt, wie sowas umgesetzt werden könnte, Sie hätten da ja so einiges. Was war Inhalt der letzten 10 Jahre und was haben Sie jetzt tatsächlich bislang erreicht?
Also, wir haben relativ früh angefangen, uns auf Eckpunkte zu verständigen, dann eine Studienordnung, Ausbildungs- und Prüfungsordnung zu machen und im Grunde genommen unsere Argumentation auch für die hochschulische Ausbildung zusammengestellt. Das sind alles Grundsatzpapiere, die sind alle auf der Webseite eingestellt, kann sich jeder mit beschäftigen angucken. Wir haben auch versucht, es immer zu aktualisieren und und diese Verständigung allein auf die Papiere, schon in den ersten 2 Jahren, also da haben wir gearbeitet, wirklich geackert. Und das war richtig gut. Und ich glaube, das hat uns bis heute zusammengeschweißt. Nicht? Weil da waren ja auch Kompromisse zu schließen und so weiter. Also das ist gar nicht so selbstverständlich gewesen. Und das, was wir erreicht haben, ist in den 10 Jahren, wir werden als Ansprechpartner genommen. Das waren wir ja vorher nicht. Vorher waren immer die einzelnen Verbände, ja, so, und jetzt ist der AK Berufsgesetz auf Ebene des BMG. Wir sind Ansprechpartner für das BMG, für unseren Bereich. Das haben wir geschafft. Wir werden auch auf Länderebene zunehmend in dieser Rolle ernst genommen, wahrgenommen. Ne? Also das haben wir ge geschafft natürlich, indem wir uns mit Wahlprüfsteinen bei denen gemeldet haben, die bestimmte Dinge aufmerksam gemacht haben. Im Moment läuft wieder so eine Aktion mit Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Genau. So, und das ist total wichtig gewesen, also sich da im Grunde genommen Gehör zu verschaffen und auch ernst genommen zu werden und so ein Stück natürlich diese Argumentation, auf der Politik ja immer gelaufen ist, Durchlässigkeit müssen wir schaffen. Was hat eigentlich ein Berufsgesetz mit einem bildungspolitischen Ziel der Durchlässigkeit zu tun? Nix. Ja? Die Durchlässigkeit des Bildungswesens ist auf Ebene des Bildungswesens zu schaffen und die ist immer besser geworden. Das muss man wirklich sagen. Dazu braucht man nicht in einem Berufsgesetz einen Beruf auf Berufsfachschulebene festtackern. Das ist Blödsinn.
Und
Schlicht Blödsinn.
da ist ja das Erstaunliche, Sie haben es ganz am Anfang gesagt, wer ist auch Mitglied in diesem Arbeitskreis, nämlich der Verband der Berufsfachschulen, ne? Also
Aber
es ist ja
natürlich.
in den anderen Berufen wird ja viel diskutiert, eben genau mit dieser Durchlässigkeit. Man kann dafür oder dagegen sein. Und eben, ja, was passiert denn dann mit den Schulen? Aber gerade im Bereich Logopädie, Sprachtherapie zeigt dieses Beispiel ja, dass die dafür sind und sich eben dem angeschlossen haben und eben mitgestalten wollten von Anfang an, ne?
Die gestalten mit, die bereiten sich eigentlich schon seit 5 Jahren auf einen Übergang vor. Das heißt, welche Rolle wollen wir im neuen System spielen? Es ist ja, wir können ja davon profitieren. Die Berufsfachschulen mit ihren Einrichtungen haben ja eine unglaubliche Ressource, personell, räumlich, sächlich. Das sollte man nicht wegwerfen. Nein, das kann man im neuen System nutzen. Und das ist im Grunde genommen eigentlich auch etwas, was mich so jetzt bei den Hebammen so erstaunt hat. Die hatten das so irgendwie gar nicht auf dem Schirm am Anfang. Ne? Inwieweit sie ihre alten Einrichtungen, die sie ja nun hatten, auch tatsächlich nutzen. Das passiert in immer größeren Maße. Ich habe das hier auf Ebene von Aachen auch beobachten können. Aber das hatten wir von Beginn an mit auf dem Schirm. Ja, und die bereiten im Grunde genommen, eigentlich haben die jetzt auch sich schon auf so bestimmte Szenarien verständigt und so. Ich weiß nicht so genau, wie sie es machen, aber das ist auch nicht so wichtig, sondern die haben sich mental darauf vorbereitet, wir gestalten den Übergang mit. Und ganz ehrlich gesagt, die Mehrheit der sogenannten LehrlogopädInnen, Dozentinnen, würde ich die immer sagen, in der Logopädie, die hatten einen Hochschulabschluss, obwohl das überhaupt nicht gefordert ist. Also weil auf Bundesebene ist das, die Bundesländer haben das ganz unterschiedlich geregelt und die Kollegen, Kolleginnen, die haben sich, ich weiß nicht, in einer Art und Weise weiterqualifiziert. Das heißt, die sind schon lange mit an Bord, die Mehrheit. Das ist ein ganz kleines Segment, was noch nicht die entsprechende Qualifikation hat, wobei ich dann immer denke, ich kann es jemandem, der schon sehr lange in der Lehre ist und dann vielleicht noch 3, 4 Jahre vor sich hat und sich Und das muss ich auch sagen, es ist ja auch immer so eine Unterschätzung der Weiterbildung im Bereich der Lehre, aber auch im Bereich der Behandlung gewesen, dass alle die Kollegen, Kolleginnen, die jetzt nicht über eine hochschulische Qualifikation verfügen, die machen ja keinen schlechten Job. Im Gegenteil, die werden halt nur nicht angemessen für das bezahlt, was sie tun. So, und, ne, und da wird das, was sie an Weiterbildung gemacht haben oder so, überhaupt gar nicht hinreichend gewertschätzt. Das ist schrecklich. Also ich finde das einfach fürchterlich, was da zum Teil gelaufen ist. Aber wie gesagt, der BDSL, das hat mich sehr glücklich gestimmt, dass die von vornherein mit an Bord waren, weil die sich natürlich auch darauf vorbereiten müssen, dass Einrichtungen schließen, dass die Leute sich beruflich anders perspektivisch orientieren müssen. Aber die sehen eben halt ihren Platz, wenn sie denn über eine hochschulische Qualifikation verfügen, durchaus auch im Bereich der Hochschule als wissenschaftliche Mitarbeiterin dann mitzuarbeiten. Und das finde ich auch gut und richtig. Also da haben wir einen Fund, also im Vergleich zu anderen Berufen, das ist schon erstaunlich. Also mich hat das wirklich überrascht, wie hoch der Prozentsatz derjenigen ist, die tatsächlich eine zusätzliche Qualifikation erworben haben, ohne in irgendeiner Form verpflichtet zu sein, ne? Das
Ja, und die Frage der Haltung auch. Ich meine, dass das irgendwann hoffentlich kommt, das ist ja schon lange abzusehen. Sie haben gesagt, wie alt das Berufsgesetz ist. Entweder die Augen zuzumachen und abzuwarten, bis der Zug irgendwann über einen rüberrollt, oder eben aufzustehen und zu sagen, stopp, ich möchte gerne dieses und jenes eben mitbestimmen und früh dabei sein. Zum Schluss würde ich natürlich jetzt gerne wissen, ich habe letztens auch eine Meldung gesehen. Wie ist denn jetzt 2026, 10 Jahre nach Gründung des Arbeitskreises, wie ist denn jetzt im Moment der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge, da muss man sagen, das ist schon ein bisschen ernüchternd. Und zwar deswegen, also jetzt ist Mitte Januar, ist ja die sogenannte Vorhabenplanung von Gesundheitsministerin Nina Wagen rausgekommen. Und der kann man entnehmen, dass wir gar keine Rolle spielen bei den Vorhaben für 2026. Das ist jetzt nicht so richtig erstaunlich, weil man konnte ihr das ja eigentlich auch schon anmerken, beim Therapiegipfel, dass sie sich da so im Ungefähren geäußert hat. So wie Politiker das ja immer irgendwie tun, wenn sie einen nicht auf dem Schirm haben. Und Frau Wagen, würde ich mal sagen, hatte die Therapieberufe gar nicht auf dem Schirm. Ob sie sie in der Zwischenzeit ein bisschen auf dem Schirm, weiß ich nicht. So, aber wir geben uns Mühe, uns bemerkbar zu machen. Das wollte ich damit nur sagen. Das, was wir aber wissen aus einem informellen Gespräch im BMG, dass sie durchaus die Dringlichkeit sehen und im Moment der gesamte Prozess, der scheitert im Endeffekt im Moment immer noch daran, dass es noch keinen Lösungsansatz zur Finanzierung der Studiengänge gibt. Die Länder, die erwarten, dass der Bund, wenn er denn so ein Gesetz ändert, auch gleichzeitig sagt, wie soll die Finanzierung aussehen. Ne, die Länder sind ja die ausführenden Organe von Bundesgesetzgebung und der Bund kann sehr viel beschließen. Meistens scheitert die Umsetzung oder ist die Umsetzung immer dann etwas unzureichend, wenn die Finanzierung nicht gesichert ist. Das haben wir ja bei ganz vielen Bundesgesetzen. Da sind wir gar keine Ausnahme. Das Problem jetzt in unserem Bereich ist, wir haben ja immer noch das Gesetz über die Berufe der Physiotherapie in der Pipeline. Und die sind zeitlich vor uns. Der Referentenentwurf, der ja durch die Lande geisterte, ist schon vor 2 Jahren durchgeschickt worden. Da gab es Stellungnahmen schon zu von Seiten der Physiotherapieverbände und. Und seitdem ruht das Ganze irgendwie, liegt irgendwie im Dornröschenschlaf, ja. Und wir sind halt davon abhängig, dass es da weitergeht und dass die Bundesländer quasi diesem Lösungsansatz dann zustimmen. Das läuft ja alles irgendwie so irgendwie in irgendwelchen Gremien geht das ja vonstatten. Und davon sind wir letztendlich abhängig. Das ist also die zeitliche Schiene. Auf der anderen Seite haben wir Jetzt rein inhaltlich gesprochen, nach wie vor eher Rückenwind für unsere Forderung nach hochschulischer Ausbildung. Zwar deswegen, weil sowohl CDU, CSU als auch SPD letztendlich das auch unterstützen. Selbst wenn sie nach außen dann immer in toto von allen Berufen sprechen und von einer Teilakademisierung sprechen. Aber man hat uns glaubhaft versichert, na ja, wir wären ja schon ein spezieller Fall. Und das sind wir ja in der Tat. Das muss man wirklich sagen. Die Logopädie, Sprachtherapie ist dadurch eben halt ein spezieller Fall, weil wir sind die kleinste Berufsgruppe in diesem Kontext. Wir haben im Verhältnis dazu die meisten Studiengänge, die meisten hochschulisch qualifizierten Behandler, die meisten hochschulisch qualifizierten Dozenten. Das ist etwas, das kann nicht ignoriert werden. Ja, also wir haben einen Status quo schon geschaffen, wo das Gesetz, wenn es denn kommt, eigentlich eine überfällige Regelung aufweisen würde. Das ist denen durchaus bewusst. Also die im BMG, die haben relativ viel gelernt, muss man sagen. Aber auch, ja, durch uns. Ich will gar nicht eingebildet wirken, aber wenn man jemandem vermitteln muss, dass man auch qua Gesetz selbstständig die Diagnostik durchführen kann und ich gefragt, weiß ich noch, bin ich gefragt worden, ja, und wie sieht das denn aus, Frau Schreiter? Und ich dann erklärt habe, ach ja, das machen Sie. Das ist interessant, nicht? Also gut. Zuständige Behörde halt, ne? Und das, was aber sehr wichtig ist, wir haben ja vor Jahren auch dadurch, dass wir uns mit Wahlprüfsteinen auf die Ebene der Länder begeben haben, haben wir auch immer versucht, die einzelnen Parteien auf Länderebene für dieses Problem zu sensibilisieren. Das ist sehr, sehr wichtig, weil in den meisten Bundesländern herrscht, auch wenn eigentlich da eine Zuständigkeit in dem jeweiligen Gesundheitsministerium oder wo auch immer ist, doch gewisse Unkenntnis über die tatsächlichen Gegebenheiten im eigenen Bundesland. So, und das haben wir relativ konsequent betrieben, sodass wir mittlerweile auch auf Länderebene mit unserem Vorhaben ganz gut durchgedrungen sind, sodass die nicht so ohne weiteres, also die Mehrheit nicht mehr so ganz unbeleckt ist von dem Thema. Das ist wichtig. Weil wir haben ein Bundesgesetz, das Bundesgesetz ist zustimmungspflichtig im Bundesrat, also müssen die Bundesländer ja auch entsprechend vorbereitet werden. Und das machen wir im Grunde genommen eigentlich die ganze Zeit schon. Und jetzt, was das Gesetz angeht, vom Ausblick her, also wir haben uns an den Gesundheitsausschuss auch das im Bund gewandt, an die zuständigen Leute. Und haben gesagt, bringt das bitte mal auf die Tagesordnung, fragt bitte mal nach. Es kann nicht sein, dass wir erneut wieder verschoben werden. Und das ist den, das von daher gesehen, bin ich jetzt erstmal frohen Mutes, so alle potenziellen Ansprechpartner für das Gesetz angesprochen zu haben. Mit der Hoffnung, dass wir in der Vorhabenplanung von 2027 auftauchen. Und damit, man muss ja immer in Legislaturperioden denken, damit eine Chance überhaupt haben, noch in der jetzt laufenden Legislaturperiode ein Gesetz zu bekommen. Weil wenn wir 27 nicht drin sind, keine Chance. Das ist so.
Gut. Ja, also vielen Dank für diese realistische Einschätzung der jetzigen Situation. Wir hoffen das Beste, dass wir dann die Logopädie-Sprachtherapie dann im nächsten Jahr auf Frau Wakens Liste
Ja, Vorhabenplanung nennt ihr
auftaucht.
das. Ja.
Grüße gehen an dieser Stelle nochmal raus an alle die Verantwortlichen, die vielleicht zuhören. Ja, also vielen Dank für den Rundumschlag rund um den Arbeitskreis Berufsgesetz über die Situation, woher wir kommen und ist die Situation, in der wir nach wie vor sind und
Ja.
den Ausblick, wohin es denn wohl hoffentlich in naher Zukunft gehen wird.
Ja, wir halten auf dem Laufenden über die Webseite von uns, das ist ganz klar. Ne? Ich will
Wir
jetzt nicht
verlinken
ganz nerd.
Ihre Website und da kann man ja auch
Nee.
alles einsehen, was Sie schriftlich
Ja.
schon der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Verlinken wir da drauf, um das eben auch in jedem kleinen Gespräch, auch gerade in den Ländern nochmal, da auch für Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen, was die Berufe besonders macht und warum es so wichtig ist angesichts des nach wie vor bestehenden Versorgungsproblems, einfach da auch eine Zukunftsperspektive und einen Anreiz zu schaffen. Liebe Frau Scheidern, vielen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe,
Gerne.
wir sprechen uns in baldiger Zukunft wieder und dann mit guten Neuigkeiten, dass es dann vorwärts geht. Ansonsten allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.